Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 20. Zion im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn es gibt Neuigkeiten aus gleich drei Brandherden der aktuellen Politik. Während Loran Ramhabak der Blockade der westwallonischen Provinz den Kampf ansagt, verhärten sich die Fronten in Lanondor weiter. Am anderen Ende des schroffen Rands behindert Behmet derweil den humanitären Einsatz für die Bewohner des Tals von Hechabuk. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Wir haben insgeheim alle schon seit knapp zwei Monaten darauf gewartet, jetzt ist es soweit. Dem wallonischen Loran Radin Ramhabak reißt der Geduldsfaden. Gerade gestern hat er sich mit einer Ansprache über die wallonischen Kommschirme an die in Dejan verschanzte Gruppe des Netzwerks für Naturschutz gerichtet und sie aufgefordert, ihre Blockade unverzüglich zu beenden. Er drohte mit einem gewaltsamen Einschreiten und der vollen Härte des Gesetzes, sollten die Umweltschützer die Straße ins Faraxell-Tal nicht binnen 48 Stunden freimachen. Meine Freunde, ich bin in Wallonia aufgewachsen und ihr könnt mir glauben, das wallonische Loranat macht keine Witze über den Einsatz staatlicher Gewalt. Ramhabak meint es völlig ernst, wenn er sagt, er werde weder Kosten noch Verluste scheuen, um die Versorgung der Bürger Westwallonias sicherzustellen. Ich hatte ja in einer Folge im Tanalun schon verdeutlicht, dass es quasi keine Versorgungswege in das Faraxell-Tal gibt, wenn die Schnellstraße nicht benutzt werden kann. Das hat in der Vergangenheit schon zu Problemen geführt, wenn Bauarbeiten an der Straße durchgeführt werden mussten. Einer der Gründe, warum die Straße nicht durch Dejan führt, sondern den Ort nur tangiert, ist die einseitig neben der Straße verlaufende Leitungsführung für alles, was wir heute so aus dem Boden beziehen, also Wasser, Strom, Kommnetz und so weiter. Wallonia vermeidet es konsequent, Leitungen unter der Schnellstraße zu verlegen, weil das bedeuten würde, man müsste die Straße öfter für Tiefbauarbeiten sperren. Dejan wird deshalb mit Trinkwasser und Strom aus den Bergen Westrivals versorgt. Staatsverträge zwischen Wallonia und seiner ehemaligen Provinz machen es möglich. Einzig die Kommnetzleitungen verlaufen entlang der Schnellstraße nach Farak bzw. entlang der Sunuyu-Bruchkante nach Chikan, bleiben also weitestgehend im wallonischen Boden. Aber ich schweife ab. Die Schnellstraße von Dejan nach Farak ist seit dem 29. Tanalun vollständig blockiert. Angehörige des Netzwerks für Naturschutz hatten die Blockade infolge einer Havarie in einer Glarand-Raffinerie am Faraxell errichtet, bei der große Mengen Rotenons in den Fluss gelangt waren und ein massenhaftes Fischsterben ausgelöst hatten, das sich bis in den Swartwendischen Golf hineinzog. Den Umweltschützern ging es eigentlich um Druck auf die Glarand Chemie AG, die eine Werkskontrolleinrichtung für ihre vollautomatisierten Raffinerien in Dejan betreibt. Um den Druck auszuweiten, hatten sie zusätzlich die Schnellstraße blockiert und zwar mit professionellem Gerät. Wir hatten darüber spekuliert, wo das herstammen könnte, falls ihr euch erinnert, meine Freunde. Falls nicht, das ist ein bisschen zu viel für eine Wiederholung. Hört euch einfach nochmal Folge 4 an, aber vergesst nicht danach, diese Folge weiterlaufen zu lassen, sonst verpasst ihr die heißesten Infos aus dieser Woche. Jedenfalls hat das Ausweiten des Drucks auf die Staatsführung Wallonias mehr als gut funktioniert, nur leider nicht mit dem Effekt, den sich die Umweltschützer vermutlich erhofft hatten. Nachdem diese sich seit Wochen weigern, mit den lokalen Behörden Dejans und Westwallonias zu kommunizieren, schaltet sich das Loranat nun tatsächlich ein. Anstatt aber in Verhandlungen mit dem Netzwerk für Naturschutz zu treten, spricht man direkt eine Drohung aus und macht damit unmissverständlich klar, dass es keine Verhandlungen geben wird. Glarand bleibt derweil verdächtig still. Weder hat der Konzern versucht, die Kontrolleinrichtung in Dejan mit eigenen Kräften wieder unter Kontrolle zu bringen, noch gab es Versuche der Kontaktaufnahme mit dem Netzwerk. Totschweigen scheint dieser Tage eine gängige Strategie von Konzernen gegenüber Bürgern zu sein. Es könnte aber auch sein, dass Glarand einfach genug damit zu tun hat, den Schaden an der eigenen Raffinerie zu beseitigen. Und es ist auch ratsam für den Chemieriesen, sich unauffällig zu verhalten. Schließlich ist weiterhin ungeklärt, wie die dazu kommen, überhaupt Rotenon in Wallonia zu produzieren. Ich schätze, das Loranat hat diesbezüglich schon Untersuchungen eingeleitet, um die Hintergründe dieses Gesetzesverstoßes aufzudecken. Schließlich handelt es sich bei Wallonia ja um einen lupenreinen Rechtsstaat, dessen Politiker sich keineswegs jemals haben von Konzernen kaufen lassen, nicht wahr, Herr Bejanak? Also ich vermute mal ins Blaue, dass Glarand gerade ein bisschen Geld zusammenkratzt, um ein paar vorgezogene Geburtstagsgeschenke im Loranatsamt in Barakan zu verteilen. Wahrscheinlich muss ein multinationaler Chemiekonzern für sowas nur die Kaffeekasse plündern. Aber meine Freunde, wir sollten Glarand nichts voreilig unterstellen. Immerhin haben sie ihre Fehler eingeräumt und tatsächlich bereits Maßnahmen ergriffen, um diese nicht zu wiederholen. Ihr erinnert euch noch daran, dass ich euch vor zwei Monaten erzählt habe, die havarierte Raffinerie sei ein Automationsprojekt von Krieger Autonom gewesen? Glarand hat wohl inzwischen Gespräche mit dem KI-Profi aufgenommen, um alle drei Anlagen im Faraxell-Tal auf den neuesten Stand der Kriegertechnik zu bringen. Das bedeutet KI-gestützte Vollautomation der neuesten Generation. Die Raffinerien werden komplett autark gemacht. Selbst Sicherheitsleute sind dann überflüssig. Produktion, Lagerung, Transport, Wartung, Reparatur, Sicherheit, all das kann Krieger Autonom als voll integrierte Robotik- und KI-Lösung bereitstellen, ohne dass Glarant auch nur noch einen Menschen für die Raffinerie beschäftigen muss. Das werden die trotzdem tun, schließlich ist Kontrolle immer besser als Vertrauen, aber vermutlich bauen sie dann ein wenig Personal ab oder Schichten um oder was weiß ich. Am Ende benötigen sie für die Werkskontrolle in Dejant jedenfalls nur noch die Hälfte des heute nötigen Personals. Also auch wieder Stellenabbau zugunsten von KI. Irgendwann sitzen wir alle nur noch rum und schauen gelangweilt zu, wie Roboter die Arbeit machen, deren Früchte wir genießen. Ob denen das auch auf Dauer erfüllend erscheint, bleibt abzuwarten. Der Vielfraß denkt eben erst über die Größe seiner Mahlzeit nach, wenn sein Bauch zwickt. Während die Zeichen in Dejant auf Sturm stehen, haben sich die Streikenden in Lanondor anscheinend ein Beispiel am Netzwerk für Naturschutz genommen. Dort wurden in der Nacht zum 17. alle Zugänge zum Fabrikgelände verbarrikadiert. In der Anlage festgehaltene Unterstützer der Nandu-Administration wurden freigelassen, darunter auch der Leiter der Anlage, Luca Oyoru. Die Anfragen der Medien nach Interviews mit den Freigelassenen unterband SMBS umgehend. Also keine weiteren höchst exklusiven Infos aus Sicht der Nandu-Administration auf die Situation im Kreuztaler Werk. Wie schade für uns alle. Insgesamt fällt auf, dass die Medien in den vergangenen Wochen nur noch sehr wenig mit den Streikenden gesprochen oder über diese berichtet haben. Die Berichterstattung ist einseitig geworden und das kann eigentlich nur Melina Nandu gefallen. Aber ihr habt ja mich, meine Freunde, und ich habe ein paar Infos für euch, die euer Weltbild wieder gerade rücken. Ich habe mich nämlich mit einer Gruppe von Streikenden hier in Niederhafen am SMBS-Terminal unterhalten. Ist ja nur ein kurzer Ausflug aus eurem Zoo auf die Insel. Die Jungs und Mädels haben mir erzählt, dass die Parasandun am 13. Siyun in Dimnarell festgemacht hat. Wie ihr natürlich alle wisst, gehört der Kreuzer der Milun Infocom und es ist immer ein schlechtes Zeichen, mit denen in Kontakt zu kommen. Milun Infocom ist der firmeneigene Geheimdienst von Milun Makro und die zeigen wohl seit dieser Woche großes Interesse am SMBS-Terminal. Jedenfalls sagte man mir, dass das Terminal mehrmals täglich von Drohnen mit MIG-Markierung überflogen würde. Da kommt einem schon der ein oder andere Gedanke zu den Absichten der Milun-Länder. Spähen sie die Befestigungen des Terminals aus, um die Blockade brechen zu können? Analysieren sie schon mal die Ausstattung, um ihre Automatisierungsbemühungen besser planen zu können? Beide Spekulationen, aber eins scheint deutlich zu werden, Milun Makro hat definitiv Interesse an dem Terminal. Jedenfalls sind die nicht auf Staatsbesuch hier vorbeigekommen, auch wenn das die offizielle Begründung für den Besuch ist. Zurück nach Kreuztal. Dieser Luca Oyoru soll ein Zögling Nandus sein. Ich konnte aber noch nichts Genaues über ihn in Erfahrung bringen, außer dass er bei der Belegschaft der Generatorenfabrik ziemlich unbeliebt war. Ich finde es ja ganz witzig, was für einen sprechenden Namen er hat, aber das habe ich bei Frau Nandu auch schon ein paar Mal gedacht. Oyoru hat in der hochwendischen Sprache die Bedeutung schmucklos bzw. ungeschmückt. Und der Mann ist auch tatsächlich so unscheinbar, dass er quasi mit dem Hintergrund verschmilzt, egal wo er steht. Aber ich will nicht auf Oberflächlichkeiten herumreiten. Er ist wohl auch erst seit ein paar Monaten auf dem Posten. Wahrscheinlich hat Nandu ihn selbst eingesetzt, um einen direkten Zugriff auf das Werk zu bekommen. Jedenfalls erscheint es nach den Aussagen Nandus aus der vergangenen Woche naheliegend, dass sich die Streikenden der Nandu-Anhänger entledigen. Ihr erinnert euch, sie macht vor keiner Maßnahme Halt, um den Streik zu beenden. Also außer vor Zugeständnissen. Bei einem Versuch, die Fabrikbesetzung zu beenden, wären ihre Getreuen sicher eine Sollbruchstelle. Und die Tatsache, dass man sich verschanzt, zeigt ja, womit die Streikenden in Lanondor rechnen. Und weil ich weiß, dass ihr schon ungeduldig auf euren Stühlen hin und her rutscht, kommen wir jetzt mal zu eben dieser Verbarrikadierung der SMBS-Anlage. Meine Freunde, ihr habt vermutlich gleich ein Déjà-vu, aber glaubt mir, das passiert wirklich. Am späten Abend des 16. Siyun ist eine Kolonne aus 20 Fahrzeugen in das Gewerbegebiet von Kreuztal eingefahren. Dieser Kolonne gehörten zwei Barrikadepanzer mit Wasserwerfern an, dazu vier Sattelschlepper beladen mit Betonblöcken, Barrikadewänden, mehrlagigen Wellblechplatten und anderem Zeug, aus dem man wunderbar Barrikaden errichten kann, dann noch ein mobiler Lastkran, drei schusssicher gepanzerte Geländewagen und 10 weitere PKWs unterschiedlicher Marken und Modelle. Die waren alle einheitlich lackiert, die Nummernschilder unauffällig, alle Fahrzeuge auf unterschiedliche SMBS-Angestellte zugelassen. Und diese Kolonne ist direkt auf das Gelände der Generatorenfabrik gefahren und zwar ohne Halt. Scheinbar wurden die erwartet und man ließ sie direkt passieren. Kurz nachdem die Kolonne auf dem Gelände war, das soll so gegen 21.30 Uhr gewesen sein, hat man Nandus Leute vor die Tore gebracht und gewartet, bis sie das Gewerbegebiet verlassen hatten. Dann begannen die Streikenden mit dem Aufbau der Barrikaden. Einer meiner Hörer, nennen wir ihn Anselm2402, denn das ist sein Name, jedenfalls auf meinem Kommknoten, war zufällig in der Nähe, als diese Kolonne durch Lanondor fuhr. Er sagt, er kenne sich mit elektronischen Fahrzeugzulassungen aus und habe die vorbeifahrenden Autos gescannt. Dabei stellte er fest, dass die elektronische Zulassung der drei Geländewagen nicht mit deren Nummernschildern übereinstimmte. Er hat mir die Codes geschickt und ich habe mir Informationen dazu besorgt, wem diese Codes gehören. Und meine Freunde, haltet euch fest, das sind Fahrzeugkennungen aus Glendee. In Glendale befindet sich das Hauptquartier der Windfanggruppe. Die besitzen dort stapelweise Immobilien. Im Grunde gehört Jevin Bejanak die halbe Stadt. Und wichtige Geschäftsleute haben tatsächlich auch Gründe, in schusssicher gepanzerten Autos durch die Gegend kutschiert zu werden. Also ich habe keine Namen genannt bekommen, aber es gibt ja noch andere Wege, Thesen zu prüfen. Ich habe ein bisschen gestöbert und dabei bin ich zufällig darüber gestolpert, dass wohl Gina Baran erst am 14. Sion den Diebstahl von Fahrzeugen aus der Tiefgarage ihres Anwesens in Glendale gemeldet haben soll. Gina Baran ist die älteste Tochter von Jevin Bejanak. Sie trägt den Namen ihres Mannes, der sein Vermögen wohl im Tourismusgeschäft gemacht hat. Gina gilt als designierte Nachfolgerin ihres Vaters, sollte dieser die Geschäftsführung an den Nagel hängen. Und man sagt ihr eine Vorliebe für schwere Autos nach. Sicher ein Bild für die Schwestern, wenn diese zierliche Person in so einem Geländewagen versinkt. Wie dem auch sei, ich finde, das passt zusammen. Bejanak wurde aus dem Kauf von SMBS-Anlagen ausgebotet, indem Milun Makro den Preis künstlich in die Höhe getrieben hat. Er hatte ja im Tanalun sein Interesse signalisiert. Milun Makro hat keinen Grund, Lanon dort zu kaufen, die wollen da ihre Dienstleistungen an den Mann bringen, schon vergessen? Das Angebot war lediglich eine Reaktion auf die Interessensbekundung Bejanaks. Die Stabilisierung des SMBS-Werts war vermutlich nur ein netter Nebeneffekt. SMBS kann das Werk nicht automatisieren lassen, weil ihnen zum einen das Geld fehlt und zum anderen auch ganz schnöde der Zugang zur Anlage. Nachdem nun deutlicher wird, dass Milun Makro durch den Kauf des Terminals in Dimnarell frisches Kapital in SMBS einbringen könnte, der Maschinenbauer also schon sehr bald Aufträge an Milun Makro vergeben könnte, die in der Automatisierung des Werks in Lanondor gipfeln würden, zieht der walunische Milliardär im Hintergrund ein paar Fäden und schon wird eine gewaltsame Auflösung der Werksblockade wesentlich unwahrscheinlicher. Entweder kann SMBS in der Folge gar nichts automatisieren, weil sie einfach nicht in die Anlage kommen, geschweige denn diese räumen können. Ich glaube aber, das wäre dann nur eine Frage der Zeit. Oder, und das ist meine Lieblingsoption, der plötzliche Machtgewinn der streikenden SMBS-Angestellten zwingt Melina Nandu am Ende doch zu teuren Zugeständnissen, die nicht nur einer Vollautomatisierung irgendeiner SMBS-Anlage im Wege stehen würden, sondern direkt auch noch Kapital verbrennen, das dann wieder nicht mehr für irgendwelche Aufträge an die Milun-Länder zur Verfügung steht. Ich weiß, das waren jetzt ein paar vertragte Gedankengänge, meine Freunde. Also meine Theorie nochmal in kurz. Das mögliche Szenario lautet, Milun Makro kauft das SMBS-Terminal in Dimnarell. SMBS hat dadurch das nötige Kleingeld, um Milun Makro mit der Automatisierung von Lanon dort zu beauftragen und muss nur noch die Anlage räumen, um damit starten zu können. Jevin Bejanak will das Werk aber für seine Windfanggruppe erwerben, also unterstützt er die Streikenden und macht die Blockade deutlich standfester. Wenn SMBS jetzt die Kontrolle über das Werk zurückerlangen will, muss schon mehr passieren als ein einfacher Polizeieinsatz. Das wird teuer und ist deshalb unwahrscheinlich. Stattdessen wird Nandu jetzt doch auf die Streikenden zugehen müssen und die werden von ihrer Forderung, kein SMBS-Werk je zu automatisieren, nicht abrücken. So oder so, Bejanak gewinnt. Und deshalb halte ich es für wahrscheinlich, dass genau er auch hinter dieser neuerlichen Stärkung der Blockade in Lanondor steckt. Ob und was er mit Glarand in Dejan zu schaffen hat, erschließt sich mir allerdings noch nicht. Da werde ich wohl noch etwas graben müssen, gibt ja genug Komnetzknoten voller Sand. Gegraben wird zurzeit auch im Tal von Hechabuk. Nachdem Behmet seit Tagen nur noch Tote geborgen hat, scheint keine Hoffnung mehr auf Überlebende zu bestehen. Aber auch die Hoffnung auf schnelle und umfassende Hilfe für die Einwohner des Tals erhielt in dieser Woche einen Dämpfer, denn Behmet lässt auch die Lieferungen der Nebelherz-Initiative nicht in das Tal. Während Morgentau schon an bis ganz Grenzen scheitert, können die Helfer von Nebelherz aber wenigstens in benachbarten Tälern Versorgungsstellen einrichten. Somit beginnen nun auch die letzten Talbewohner, ihre in den umliegenden Bergen improvisierten Notunterkünfte und damit das Tal von Hechabuk zu verlassen, um zumindest Zugang zu sauberem Trinkwasser und Lebensmitteln zu erhalten. Warum erwähne ich das? Behmet hat seit Beginn der Katastrophe im Tal konsequent darauf hingearbeitet, jeden aus dem Tal zu entfernen, der kein Stammesangehöriger der Bahumuk ist. Die wollen um jeden Preis allein dort sein. Nachdem es seit inzwischen 6 Tagen keinen Steinschlag mehr an der Unglücksstelle gegeben hat, kann die Sicherheit der Bevölkerung aber kaum noch ein glaubwürdiges Argument sein. Und da sie die Menschen nicht zwingen können, die Gebirgspässe um das Tal zu verlassen, greifen sie zum Mittel der Nötigung. Keine Versorgungsstellen in der Nähe heißt über kurz oder lang keine unerwünschten Zuschauer im Tal. Den Luftraum hat Besgan bereits zur Sperrzone erklärt und Behmet hat seine Luftpräsenz vor Ort auch verstärkt. Kurzum, das Tal von Hechabuk ist bald ein blinder Fleck für die Weltöffentlichkeit. Die Konsequenz und das Durchhaltevermögen, das Behmet diesbezüglich an den Tag legt, ist ebenso typisch wie bemerkenswert. Einen solchen Aufwand betreibt man nicht, wenn man es nicht für unbedingt nötig hält. Und weil wir ja alle immer noch von einem reinen Unfall oder wahlweise einer Naturkatastrophe ausgehen, an der niemand schuld ist, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Behmet zumindest eine eigene Teilschuld vertuschen möchte. Selbst wenn ich hier von meinem Androiden-Horrorszenario abweiche, kann ich Behmet nicht freisprechen, denn es hat definitiv unter dem Hayrafat Explosionen gegeben, die von Menschenhand herbeigeführt worden sind. Abgesehen vom an der Oberfläche einstürzenden Berg waren die Erschütterungen im Vorfeld nämlich einfach zu schwach für echte Erdbeben. Ihr wisst spätestens seit Folge 8 vor 3 Wochen, dass die Hochsicherheitsanlage Hechte tief in den Untergrund und weit in das Territorium Beskans reicht. Ihr wisst auch, dass die dort angesiedelten Forschungsprojekte zu den bestgehüteten Geheimnissen der Gohari gehören. Und ihr wisst, dass BEMET seit 3 Wochen Spezialtruppen in der Anlage im Einsatz hat. Menschen machen Fehler. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Spezialtruppen etwas mit den Explosionen zu tun hätten, die zum Einsturz des Berges geführt haben. Und wenn es nur ein unglücklicher Querschläger war, der eine Leitung getroffen hat und eine Kaskade ausgelöst hat. Das klärt zwar jetzt nicht die Frage, was BEMET da versucht zu vertuschen, aber dass sie etwas vertuschen wollen, scheint mir doch mehr als offensichtlich. Möglich, dass ihre Chalux längst gefunden haben, wonach sie gesucht haben und BEMET jetzt nur noch den unbeobachteten Moment braucht, um sicherzustellen, dass niemand ihre Forschung aufdeckt, während sie die Reste bergen. Gerade Militärforschung wird schnell nutzlos, wenn andere darüber Bescheid wissen. Aber dass sie das nicht einfach nachts im Schutz der Dunkelheit erledigen, sagt vielleicht auch schon etwas aus. Das Gute an der ganzen Situation ist, dass BEMET das Schmelzwasser inzwischen komplett aus dem Tal beseitigt hat. Und zwar haben sie die Wassermassen nicht direkt in den Milovaster gepumpt, sondern zunächst in einen stillgelegten Teil des Ölpipeline-Netzwerks zwischen Arjunur und dem südlichen schroffen Rand und von dort aus quer durch Vandea in die Bucht von Raklam. Sie leiten das Wasser also nicht über den Fluss ab, sondern direkt in das Raklamische Meer. Und bevor ihr jetzt laut werdet, weil dadurch der Salzgehalt vor der Küste von Bragamesh gefährdet ist, ja, das ist er. Aber das betrifft erstmal keine Menschen. Denn das Raklamische Meer wird seit Jahrzehnten nicht mehr befischt. Unmittelbare Folgen für Menschen hätten sich dagegen ergeben, wenn das Schmelzwasser den Milovaster gefüllt hätte. Denn spätestens im Flussdelta hätten sich die Überflutungen sehr zum Nachteil der Arjunuri ausgewirkt. Bevor man jetzt also eine weitere Überschwemmungskatastrophe auf dem Kontinent verursacht, die man über den gewählten Weg vermeiden kann, hat Gesa Bahumuk, die Geschäftsführerin von BEMET, entschieden, die alten Pipelines zu nutzen. Wie stark sich der verminderte Salzgehalt auf das Ökosystem des Raklamischen Meeres auswirken wird, werden Umweltschutzbehörden wie immer zu spät beurteilen, um an der Entscheidung noch etwas zu ändern. Immerhin ist man sich jetzt schon sicher, dass die schwache Strömung im ganzen Stillen Meer dafür sorgen wird, die Beeinträchtigung lokal einzudämmen. Betrachtet man das Gesamtbild der Meeresverschmutzung heutzutage, kann man ohnehin niemandem mehr reinen Gewissens zu Fischkonsum raten. Ja, ich weiß, dass viele Menschen keine andere Wahl haben, das ändert an meinem Zynismus aber nicht das Geringste. Gut, meine Freunde, ihr wisst jetzt Bescheid. Nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen, aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Wir hören uns in 10 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft, das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.